Das antike Rom, 200 vor Christus. Das alte Rom entwickelte sich von einem kleinen Stadtstaat zu einer der größten Weltmächte aller Zeiten. Zu seiner Blütezeit beherrschte Rom den gesamten Mittelmeerraum und fast die gesamte in Europa bekannte Welt, inklusive Griechenland und Athen. Das heutige Italien ist lediglich ein Schatten seiner einstigen Vorfahren. An den Glanz von römischen Kaisern und Legionären erinnern nur noch alte Ruinen, die erahnen lassen, wie weit Rom seiner Zeit voraus war. Worauf lässt sich der Untergang Roms zurückführen? Was kann uns die Geschichte lehren, um ähnliche Fehler zu vermeiden? Unsere Zeitreise wird uns die grausame Verbindung von Krieg, Inflation und dem Untergang von Hochkulturen vor Augen führen. Das alte Rom, 100 nach Christus. Mit der Weltherrschaft geht meist ein ganz irdisches Problem einher. Die Welt zu beherrschen ist ein kostspieliges Unterfangen. Das Weltreich benötigt vor allem eines, einen riesigen Militärapparat, der Unmengen an Steuergeldern verschlingt und mit jedem unterworfenen Land wächst und teurer wird. Warum konnte Rom seine Vormachtstellung nicht verteidigen und zerfielen seine Einzelteile? Wie bereits beschrieben, finden wir schon im alten Rom dasselbe wiederkehrende Muster. Zu starke Ausdehnung der Grenzen, einhergehend mit militärischen Kosten. Spätrömische Dekadenz und eine große Ungleichheit. Inflation und Abwertung der eigenen Währung. Rom war vielleicht das mächtigste Imperium aller Zeiten. Falls es jemals so etwas wie eine unzerbrechliche Zivilisation gab, die Römer hätten den Titel gehalten. In vielerlei Hinsicht stand Rom an der Spitze des menschlichen Fortschritts. Aquädukte revolutionierten die Wasserversorgung. Roms weit verzweigtes Straßensystem verband fast alle Handelszentren der damals bekannten Welt, von Europa über Afrika bis Asien. Römische Legionäre eroberten fast 5 Millionen Quadratkilometer Land und die römische Kunst, Architektur, Bildung, Literatur und Verwaltung waren die Basis für die westliche Kultur von heute. Zu seinem Höhepunkt lebten etwa 30% der Weltbevölkerung im Römischen Reich. Rom stieg dank seiner Innovationen, niedrigen Steuern, freiem Handel und dem Schutz von Privateigentum zum Zentrum für Wohlstand, Kultur und Bildung in der gesamten Welt auf. Etwa im 5. Jahrhundert verschwand all dies jedoch relativ schlagartig. Rom brach auseinander und stürzte die westliche Welt über einige Jahrhunderte ins Chaos. Die Jahrhunderte nach dem Fall Roms werden häufig auch als Dark Ages, dunkle Jahrhunderte, bezeichnet. Warum existiert das alte Rom in seiner damaligen Form nicht mehr? Was ist passiert? Was lief schief? Welche Fehler unterliefen den gebildetsten Staatsmännern ihrer Zeit? Wie konnte eine Supermacht, die in allen Belangen ihrer Zeit vorausschien, überhaupt untergehen und fast gänzlich von der Landkarte verschwinden? So spannend und lehrreich der Aufstieg Roms war, ist auch sein Untergang. Geld spielt in jedem Aspekt menschlichen Lebens eine dominante Rolle. Daher geht ökonomische Stärke in einer Kultur häufig mit einer intellektuellen Vorreiterrolle, technischen Innovationen und kulturellen Errungenschaften einher. Über Jahrhunderte dominierte Rom in allen drei Kategorien die Welt. Über die Gründe für den Untergang des Weströmischen Reiches kursieren hunderte verschiedene Theorien. Häufig behaupten Historiker, dass Rom von den eindringenden Barbaren überwältigt wurde. Und dies ist nur die halbe Wahrheit. Die Vorstöße der Barbaren waren nur erfolgreich, weil das Römische Reich ökonomisch bereits stark geschwächt war. Es gibt sicherlich mehr als einen Grund für die Schwächung. Viel zu selten werfen wir in diesem Zusammenhang jedoch einen Blick auf das römische Geldsystem und einen ausufernden Wohlfahrtsstaat, was vielleicht die größte Rolle bei seinem Untergang spielte. Wie für viele mächtige Staaten vor und nach Rom ging der Untergang Hand in Hand mit dem Übergang von hartem Geld zu leichtem Geld. Als die Herrscher der Währungsentwertung nicht mehr widerstehen konnten, begann Roms Untergang. Der Denar, die erste Weltreservewährung. Die römische Zivilisation begann einige Jahrhunderte vor Christi Geburt. In den Anfängen bestand die römische Gesellschaft in erster Linie aus kleinen Landwirten und Hirten. Etwa im 2. Jahrhundert vor Christus entstanden die ersten großen Unternehmen, Italien wurde zunehmend urbaner und die Wirtschaft begann zu florieren. Dies zog Einwanderer aus aller Herren Länder an, die ihr wirtschaftliches Glück in Rom suchten. Der wachsende Wohlstand wurde ermöglicht durch wenig Bürokratie, geringe Steuern, großen ökonomischen Spielraum und die Achtung privater Eigentumsrechte. Händler und Unternehmer waren geschätzt und bewundert. Die Geschäftswelt und der Handel boomten und große Investments waren alltäglich. Die wirtschaftliche Prosperität Roms wurde durch eine stabile Währung untermauert oder gar erst möglich gemacht. Die Römer bauten ihr Währungssystem über Edelmetalle auf. Die Regierung prägte Gold- und Silbermünzen, um den Bürgern ein verlässliches Zahlungsmittel bereitzustellen. Der Silberdinar wurde etwa 211 vor Christus während der Punischen Kriege gegen Hannibal eingeführt. Die Münze bestand aus fast reinem Silber und wog rund 4 Gramm. Der Goldaureus kam im 1. Jahrhundert vor Christus in Umlauf und erfreute sich wachsender Popularität unter der Herrschaft Julius Cäsars. Beide Münzen waren bis zur Herrschaft von Konstantin dem Großen, 306 bis 337 nach Christus, in Umlauf. Die Währung folgte den römischen Legionen quer durch Europa und wurde somit zur Zeitenwende die wichtigste Währung im Römischen Reich. Aber sie war nicht nur in den römischen Provinzen in Umlauf, sondern überall dort, wo Römer Handel trieben. Aus diesem Grund bezeichnen wir den Denar als die erste Weltreservewährung und nicht die griechische Drachme, die zwar bereits einige Jahrhunderte vor dem Denar zirkulierte, aber nicht denselben Einfluss gewinnen konnte. Abstieg. Das Ende Roms begann schleichend. Das Römische Reich erreichte seinen Höhepunkt und seine maximale Ausdehnung etwa im Jahr 100 nach Christus unter Kaiser Trajan. Die römische Elite begann, sich auf vergangenen Erfolgen auszuruhen und über ihre Verhältnisse zu leben. Damit einhergehend war ein mächtiger und teurer Militärapparat vonnöten, um einerseits die Exzesse in der Heimat zu finanzieren, andererseits all die Provinzen unter Kontrolle zu halten und nach außen hin zu verteidigen. Finanziert wurde der römische Staat durch Steuern und neue Eroberungen. Die Kosten für das Heer beliefen sich in Friedenszeiten etwa auf 120 Millionen Denare pro Jahr, in Kriegszeiten stiegen die Ausgaben beträchtlich. Zusätzlich kamen etwa 20 Millionen Denare für Verwaltung sowie 15 Millionen Denare für Subventionen, Infrastrukturprojekte und Brot und Spiele hinzu. Alles in allem lagen die Kosten bei 150 Millionen Denaren. Der durchschnittliche Jahreserlehr war 200 bis 250 Denare. In guten Zeiten ließ sich der Staatshaushalt relativ problemlos finanzieren. In Krisenzeiten kam es aber zunehmend zu Schwierigkeiten. Engpässe im Staatshaushalt wurden meist durch einmalige Steuererhöhungen, Sondersteuern oder durch das Veräußern von Staatsbesitz finanziert, aber auch durch Schulden. Der König des Schuldenmachens war Kaiser Nero. Er führte einen verschwenderischen Lebensstil, der enorme finanzielle Ressourcen erforderte. Um seine Ausgaben zu decken, erhöhte er die Steuern, konfiszierte das Vermögen von reichen Bürgern und verschuldete sich stark bei Bankiers und Adligen. Nero war letztendlich gezwungen, Münzen zu entwerten und Schulden zu erlassen, um seine finanzielle Situation zu stabilisieren. Während in den frühen Tagen von Rom individuelle Freiheit und Unternehmertum die Gesellschaft prägten und jeder in erster Linie für sich selbst verantwortlich war, übernahm über die Jahre immer mehr der Staat die Kontrolle. Um sich ihre Macht zu sichern, erkauften sich zahlreiche römische Kaiser mit einem ausufernden Wohlfahrtsstaat die Zustimmung der Bürger. Die sogenannte spätrömische Dekadenz hielt zunehmend in Rom Einzug. Während zu Beginn des Römischen Reiches Tugenden wie Fleiß und Arbeitswille dominierend waren, ruhten sich die Bürger später auf den Lorbeeren ihrer Vorfahren aus und ließen ihren Lebensstandard in erster Linie durch staatliche Umverteilung aufrechterhalten, anstatt durch harte Arbeit. Bekanntlich können Staaten aber nur das umverteilen, was an Wohlstand bereits vorhanden ist. Wohlstand lässt sich nicht aus dem Nichts erzeugen. Über die Zeit wurde für viele römische Bürger der Staat zur Haupteinnahmequelle. Immer höhere Steuern, eine ausufernde Bürokratie und zahlreiche Regulierungen führten zu einem immer schwächer werdenden Wirtschaftswachstum. Dadurch wuchs die Kontrolle durch den Staat und die individuelle Freiheit geriet ins Hintertreffen. Die Bürger Roms akzeptierten diese Entwicklungen jedoch mehr oder weniger. Bekanntlich beißt man nicht die Hand, die einen füttert. Der Staatshaushalt rutschte dadurch jedoch in eine Schieflage. Und so wurde auch Rom vom Fluch aller Wohlfahrtsstaaten heimgesucht, der Inflation. Im Verlauf der Jahre kamen die römischen Kaiser auf eine brillante Maßnahme, die wir heute als Modern Money Theory bezeichnen. Modern Money Theory, kurz MMT, umgangssprachlich auch als Gelddrucken bekannt, ist nämlich keine neuzeitliche Erfindung. Bereits im alten Rom versuchte der Staatsapparat, sich seiner Probleme mittels Gelddrucken zu entledigen. Und damals wie heute war das Unterfangen zum Scheitern verurteilt. Im Gegensatz zu heutigen Machthabern hatten römische Kaiser jedoch ein großes Problem. Papiergeld sollte erst 1000 Jahre später erfunden werden und auch die Druckerpresse war den alten Römern noch unbekannt. Im alten Rom wurde die Prägung und Wertigkeit von Münzen durch den Staat kontrolliert. Solange die Regierung finanzpolitische Verantwortung trug, was in der längsten Zeit des Römischen Reiches der Fall war, funktionierte das System gut. Aber als Korruption und spätrömische Dekadenz und Imperialismus überhandnahmen, bot das System für die Herrschenden die Möglichkeit, es zu ihrem Vorteil auszunutzen. Es zeigt aber auch ein durch die Geschichte immer wieder auftretendes Problem. Staaten, Regierungen und Kaiser missbrauchten regelmäßig das von den Bürgern entgegengebrachte Vertrauen und reduzierten den Wert ihrer Währungen. Die Versuchung war und ist einfach zu groß. Mit der Erzeugung von Geld aus dem Nichts lassen sich auf den ersten Blick viele Probleme leicht lösen. An die mittel- bis langfristigen Folgen und Konsequenzen denkt zu diesem Zeitpunkt leider kaum jemand. Möglichkeiten der Inflation. Durch die Geschichte hindurch gab es vor allem drei Möglichkeiten der Geldentwertung. Coin Clipping. Dies war eine gängige Methode des Münzschwunds, bei der kleine Mengen von Metall von Münzen abgeschnitten oder abgefeilt wurden, um das Metall zu erhalten und den Wert der Münze zu reduzieren. Reduzierung des Metallgehalts, Münzverschlechterung. Hier wurde den Münzen weniger Silber oder Gold beigemischt und andere minderwertige Metalle verwendet. Gelddrucken. Nach der Erfindung des Papiergeldes war das Mittel der Wahl. Zur Zeit Neros, etwa 60 nach Christus, besaß der Aureus eine Goldreinheit von 99%, der Silberdinar von etwa 97%. 200 Jahre später war der Edelmetallgehalt beider Münzen auf 2% gefallen. Die römischen Kaiser veranlassten ganz einfach, den Edelmetallgehalt der Münzen zu reduzieren. Natürlich ohne das Wissen der römischen Bürger. Mit diesem einfachen Trick konnten mit derselben Menge an Gold und Silber auf einmal viel mehr Münzen geprägt werden. Möglichkeiten des Staates, wenn ihm das Geld ausgeht. Wann immer Staaten über ihre Verhältnisse leben, bleiben ihnen letztendlich 4 Optionen für die weitere Zukunft. Option 1. Kosten und Ausgaben reduzieren. Man sollte meinen, dies wäre das Naheliegendste, doch es passiert in den seltensten Fällen. Wenn erst einmal der Staatsapparat und die Bürokratie überhand genommen haben, ist es schwer, sie wieder zu reduzieren. Die Staatsmacht müsste in diesem Fall ihr eigenes Budget kürzen, wozu nur die wenigsten bereit wären. Ins eigene Fleisch schneidet man sich nur ungern. Option 2. Schulden machen. Mehr Schulden machen verschiebt das Problem des finanziellen Ruins zwar lediglich in die Zukunft, kann aber die Gemüter in der Gegenwart beruhigen. Nach dem Motto »Nach mir die Sintflut« ist diese Option besonders in der Moderne sehr populär. Die Schulden werden natürlich niemals zurückgezahlt, sondern über Generationen aufgetürmt, bis das Schuldenhaus irgendwann unausweichlich in sich zusammenbricht. In der Antike gab es jedoch keinen Anleihemarkt im heutigen Sinne. Römische Kaiser nahmen daher nur sehr selten Schulden auf. Option 3. Steuern erhöhen. Diese Maßnahme war schon immer sehr unbeliebt. Bürger hassen Steuern und die meisten Politiker wollen höhere Steuern vermeiden, um weiterhin im Amt zu bleiben. Es gibt aber noch eine weitere Methode, um den Bürgern ihr Geld abzunehmen, jedoch ohne dass sie es direkt bemerken. Option 4. die Währung abwerten. Inflation ist bekanntlich eine versteckte Steuer. Besonders in der Anfangsphase fällt sie kaum auf. Daher ist die Abwertung der Währung das vermutlich populärste Instrument von Regierungen. Die Abwertung der Währung ermöglicht es, dieselben nominalen Ausgaben mit einer weniger wertvollen Währung zu bezahlen. Natürlich führt das über kurz oder lang zu einem Anstieg des Preisniveaus für Güter und Dienstleistungen, aber meist treten diese Effekte zeitverzögert ein und werden von den Bürgern zu spät erkannt. Politiker schieben darüber hinaus die Inflation gerne auf andere Gründe als auf ihr eigenes Handeln. Diese Kaiser waren die Inflationskönige. Der Silberdinar behielt seinen Wert und seinen Silbergehalt für fast 300 Jahre. Caesar Augustus, Julius Caesar und eine Vielzahl anderer großer römischer Kaiser wussten um die Relevanz einer stabilen Währung. Wann kam es zum Bruch mit der jahrhundertealten Tradition einer stabilen Währung? Um das Ausmaß der Inflation bzw. Währungsentwertung zu dieser Zeit darzustellen, setzen wir den Denar ins Verhältnis zum goldenen Aureus. Während Julius Caesars Herrschaftszeit, 44 v. Chr., war ein Aureus 25 Denarii wert. 300 Jahre später besaß ein Aureus den Wert von 1000 Denarii. In 330 nach Christus waren es bereits 100.000 Denarii und am Ende des Römischen Reiches kam es zu einem kompletten Wertverfall. In Abbildung 19 ist aufgelistet, wer die größten Inflationskönige im alten Rom waren. Die Abbildung 19 finden Sie im Zusatzmaterial abrufbar unter dem folgenden Link: https://www.m-vg.de/link/Friedrich-Kössler-Revolution. Nero, 37 bis 68 nach Christus. Nero übernahm 54 nach Christus die Macht. Im Juli 64 nach Christus zerstörte das berühmt-berüchtigte Feuer zwei Drittel Roms. Nero reduzierte den Silbergehalt des Denars auf 3,3 Gramm, also um etwa 20%, um den Wiederaufbau Roms nach dem großen Feuer zu finanzieren. In den Folgejahren erreichte das römische Imperium um das Jahr 117 seinen Höhepunkt. Kaiser Hadrian startete im Jahr 122 mit dem Bau des Hadrianwalls und vollendete im Jahr 126 das Pantheon. Die großen Staatsausgaben für diese Projekte neben einem immer größer werdenden militärisch-industriellen Komplex multiplizierten die Staatsdefizite Roms. Septimius Severus, 145 bis 211 nach Christus. Zum Zeitpunkt seiner maximalen Ausdehnung kontrollierte das Römische Reich fast 5 Millionen Quadratkilometer an Land. Von Marokko bis Georgien, von Schottland bis zum Iran. Zusätzlich alle Gebiete rund um das Mittelmeer und das Schwarze Meer. Der Nil und die Donau befanden sich unter römischer Kontrolle, sowie fast die gesamte Seidenstraße. Kurzum, Rom kontrollierte jede bekannte Handelsroute der Welt und verfügte über eine immense wirtschaftliche Macht. 15.000 Kilometer messen die Grenzen des Römischen Reiches. Die Sicherung dieser Grenzen benötigte eine Unmenge an Legionären. Um die Treue der Legionen zu halten, verdoppelte Severus das Gehalt des Militärs und reduzierte im selben Zuge den Silbergehalt des Denars weiter drastisch auf mittlerweile 1,82 Gramm, um die neuen Ausgaben finanzieren zu können. Caracalla, 188 bis 217 nach Christus. Er war der Sohn von Septimius Severus und übernahm zunächst den Thron gemeinsam mit seinem Bruder Geta, den er jedoch ermorden ließ. Caracalla war für seine Brutalität und Skrupellosigkeit bekannt. Auf die Solderhöhungen seines Vaters setzte er noch einen drauf. Damit stiegen die Kosten für den Militärapparat auf 600 Millionen Denarii. Der Staatshaushalt geriet dadurch weiter unter massiven Druck. Er reduzierte den Silbergehalt um weitere 25% und erhöhte die Steuern. Schlussendlich wurde Caracalla von einem seiner eigenen Soldaten ermordet, aber Roms Untergang hatte bereits Fahrt aufgenommen. Die Inflation in Rom lässt sich auch gut anhand der Saläre für Legionäre ablesen. Neben den steigenden Löhnen wuchs der Militärapparat auch zahlenmäßig stark an. Dienten unter Augustus noch etwa 200.000 Legionäre, waren es unter Diokletian 600.000 Mann. Somit verdreifachten sich nicht nur die Saläre der Soldaten, sondern auch ihre Anzahl. Dies ließ die Staatsausgaben massiv ansteigen. Ab den 200er Jahren geriet Rom zunehmend unter starken Stress und Druck. Kaum ein Jahr verging ohne eine große Krise. Zahlreiche Bürgerkriege, Barbarenüberfälle, Krankheiten, Kaisermorde und Wirtschaftskrisen. Die Zeit war so verheerend, dass Historiker diese Periode als die Reichskrise des dritten Jahrhunderts bezeichnen. Zwischen 192 und 305 nach Christus wurden unglaubliche 84% der römischen Kaiser ermordet. Die Weltmacht drohte im Chaos zu versinken. Zwischen 235 und 284 waren 20 verschiedene Kaiser an der Macht. Im Jahr 238 waren 6 davon im Amt. 5 von ihnen sollten das Jahr nicht überleben. Das politische und soziale Chaos sorgte für großes Misstrauen der Bürger Roms in ihre Institutionen. Die meisten Kaiser waren korrupt und inkompetent, was zum kompletten Vertrauensverlust der Römer in ihre Regierung führte. Damals wie heute führte die Geldentwertung zu einer ausufernden Inflation. Damals wie heute suchten Kaiser und Politiker die Ursache nicht bei ihren eigenen Missetaten, sondern machten äußere Einflüsse für das Unheil verantwortlich. Zunehmend begannen germanische Stämme Raubzüge in das Römische Reich zu unternehmen und fügten den Legionen empfindliche Verluste zu, was den Glanz der einstigen militärischen Supermacht verblassen ließ. Zusätzlich kam es noch zu großen Pandemien. Der Antoninischen Pest zwischen 165 und 180 nach Christus fielen 5 bis 20% der römischen Bevölkerung zum Opfer. Zwischen 250 und 270 nach Christus folgte die Zyprianische Pest mit hohen Opferzahlen. Diese großen Pandemien hatten im Römischen Reich ähnliche Auswirkungen wie heutzutage Corona. Versorgungsketten wurden unterbrochen und es kam zu einem großen Mangel an Arbeitskräften. Rom litt unter einer massiven Stagflation durch Währungsentwertung, steigende Preise und eine schrumpfende Wirtschaft. Die sozialen und innenpolitischen Spannungen nahmen zu und das Reich zerfiel in 3 Teile. Geschichte wiederholt sich nicht, aber sie reimt sich eben doch. Hoffnung macht vielleicht die weitere Entwicklung. Der ehemalige Soldat Lucius Domitius Aurelianus wurde zum neuen Kaiser ernannt. In den Geschichtsbüchern ist er als Aurelian verewigt worden. Unter seiner Herrschaft, 270 bis 275 nach Christus, wurde innerhalb weniger Jahre vorerst das Reich wieder vereint, fast sämtliche Territorien von den Barbaren zurückerobert und sowohl die Währung als auch die Wirtschaft reformiert und stabilisiert. Aurelian war für lediglich 5 Jahre an der Macht, bevor er, vermutlich aufgrund seines Vorgehens gegen Korruption, ebenfalls ermordet wurde. Seine Taten und Reformen führten aber in kürzester Zeit dazu, dass das Römische Reich noch 2 Jahrhunderte überdauerte. Ohne ihn wäre es wohl schon vor dem Jahr 300 untergegangen. Aufgrund seiner Erfolge wurde ihm nach seinem Tod der Titel Restitutor Orbis, Wiederhersteller der Welt, verliehen. Seine Nachfolger machten leider dort weiter, wo seine Vorgänger aufgehört hatten. Kaiser Diokletian. Als Diokletian 284 nach Christus an die Macht kam, war der Gehalt von Silber in den Münzen auf nahezu null gefallen. Sie bestanden fast ausschließlich aus Kupfer. Die Inflation erreichte 3-stellige Zahlen. Ägypten, zur damaligen Zeit eine Provinz Roms, war die Kornkammer des Römischen Reiches. Zu Beginn des 1. Jahrhunderts lag der Weizenpreis bei 8 Drachmen. Zu Beginn des 3. Jahrhunderts lag der Preis bei 100.000 Drachmen. Im Jahr 301 nach Christus führte Kaiser Diokletian zur Bekämpfung der Inflation strenge Preiskontrollen im gesamten Reich ein. Diese Gesetze gingen als Edictum de Pretiis Rerum Venalium, Höchstpreispredikt, in die Geschichte ein. Das Höchstpreispredikt legte für fast alle Produkte und Dienstleistungen die Preise fest. Auf die Nichtbeachtung dieser Vorgaben stand die Todesstrafe. Ähnliche Maßnahmen finden wir durch die Geschichte hindurch in fast jeder Phase von hoher Inflation und Währungsentwertung. Egal ob in Weimar, Argentinien oder Simbabwe. Preiskontrollen sind der letzte verzweifelte Versuch des zentralistischen Machtapparates, Herr der Lage zu werden. Jedoch gibt es keine bekannten Beispiele, in denen Preiskontrollen zu einer Abnahme der Inflation führten. Wie auch, war doch das eigentliche Problem ein ganz anderes. Auch im alten Rom waren die Folgen des Höchstpreispredikts katastrophal. Zahlreiche Römer verließen als Reaktion das Land und flohen ins Ausland. Dies führte zu noch drastischeren Maßnahmen. Da Kaiser Diokletian es sich nicht leisten konnte, massenhaft Steuerzahler zu verlieren, verhängte er kurzerhand ein Auswanderungsverbot. Der Historiker Lactantius schrieb im Jahr 314 über die Maßnahmen: Nachdem die vielen Unterdrückungen, die er in die Praxis umgesetzt hatte, eine allgemeine Knappheit im gesamten Reich verursacht hatten, begann er, die Preise für alle verkäuflichen Dinge zu regulieren. Es gab viel Blutvergießen wegen sehr geringfügiger und belangloser Angelegenheiten, und die Leute brachten keine Lebensmittel mehr auf die Märkte, da sie dafür keinen angemessenen Preis bekommen konnten. Und das erhöhte die Knappheit so sehr, dass schließlich, nachdem viele daran gestorben waren, das Gesetz selbst außer Kraft gesetzt wurde. Der komplette Wertverfall des Denars führte zu zivilen Unruhen und Bürgerkrieg. Inflation und Währungsentwertung hatten den Wohlstand eines Großteils der römischen Bevölkerung vernichtet. In wenigen Jahrzehnten hatte die römische Gesellschaft ihre Grundlage für ihren Wohlstand verloren und die freiheitliche Rechtsordnung war zerfallen. Im Jahr 293 veranlasste Diokletian, das römische Reich in zwei Hälften zu teilen. Es gab einige Versuche, das Währungssystem zu stabilisieren und zu erneuern, aber das Chaos durch Inflation und Unruhen war kaum noch unter Kontrolle zu bringen. Allen totalitären Maßnahmen zum Trotz war das römische Reich dem Untergang geweiht und sollte kurze Zeit später von der Landkarte verschwinden. Der Untergang Roms ist eine ernüchternde Lehre für uns. Nicht nur, weil die Muster heute so offensichtlich sind, sondern weil jedes gefallene Imperium dem gleichen Muster folgt. Die wichtigste Lektion aus der Geschichte Roms ist in unseren Augen die Notwendigkeit einer stabilen Währung. Roms Aufstieg ist eng mit einer stabilen Geldpolitik verknüpft, sein Untergang ebenso mit einer expansiven und inflationären Geldpolitik. Interessant zu sehen sind die Versuche zahlreicher Kaiser und Regierungen, durch Reformen die Geldentwertung zu stoppen. Wenn aber erst einmal die einstig stabile Geldpolitik durch Abwertung unterwandert wurde, ist es fast unmöglich, das alte Vertrauen dauerhaft wiederherzustellen. Neben der Geldentwertung führte Roms ausufernder Militär- und Staatsapparat in den langsamen, aber stetigen Untergang. Rom startete als Staat mit großer ökonomischer und individueller Freiheit und wandelte sich über die folgenden Jahrhunderte in ein bürokratisches Monster mit hohen Steuern, großer Einschränkung ökonomischer und individueller Freiheiten sowie fehlgeleiteten ökonomischen Eingriffen durch den Staat, wie beispielsweise Preiskontrollen. Zahlreiche kostspielige Kriege verschlangen mehr Geld, als die römische Wirtschaft finanzieren konnte. Rom war nicht die erste und nicht die letzte Gesellschaft, deren wirtschaftlicher Verfall mit dem Übergang von hartem Geld zu leichtem Geld einherging. Und so geht unsere Zeitreise weiter. Wichtigste Daten: 753 vor Christus, Gründung der Stadt Rom. 300 bis 100 vor Christus, römische Expansion. Zwischen dem 3. und 1. Jahrhundert vor Christus eroberte Rom weite Teile des Mittelmeerraums, einschließlich Nordafrika, Spanien, Griechenland und Kleinasien. 27 vor Christus bis 180 nach Christus. Pax Romana. Eine Periode weitgehenden Friedens und relativer Stabilität im Römischen Reich. Ab 195 nach Christus extreme innenpolitische Unruhen und Geldentwertung durch zahlreiche Kaiser. 395 nach Christus Teilung des Römischen Reiches in das Weströmische und das Oströmische Byzantinische Reich. 476 nach Christus Fall des Weströmischen Reiches. Odoaker, ein germanischer König, stürzte den letzten weströmischen Kaiser Romulus Augustulus und setzte das Ende des Weströmischen Reiches in Gang.